hören. Und wir sind ja daran, an diesem Tiefgang miteinander und unbedingt miteinander. Und wir haben heute noch ein Thema in dieser Reihe, das ein bisschen unterestimiert wird. Das geht um Erwartung. Und achtet euch mal in der nächsten Zeit, wenn ihr die Bibel lest, wie viel die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, weil wir Menschen das brauchen das offensichtlich. Ich habe am Anfang zwei Kernverse gegeben. Einmal aus der NGÜ, eine sensationelle Übersetzung. Denn er ist ein Vater, das haben wir schon gerade gelesen im Lobpreis, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Ist das nicht sensationell? Könnten schon zum Abend kommen. Hey! Auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und da sehen wir schon, dass wir manchmal ein bisschen imprägniert sind und diese Ermutigung vielleicht zu wenig reinlassen. Er gibt sich auf jeden Fall Mühe. Und dann kommen wir zu der Vorgrund, zu diesem Thema, wenn es darum geht, Gott aller Ermutigung, Gott aller Ermutigung ähnlich zu werden, ist das wohl für den Film. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben. Ja, durch die Sünde standen wir alle einmal unter welcher Herrschaft? Unter der Herrschaft, unter dem Einfluss des Teufels. Wir waren Teil seines Reiches. Und war dieses ein gutes Reich oder nicht? Wow. Aber Gott sei Dank sagt uns Kolosser 1,13, dass Jesus uns aus der Gewalt der Finsternis befreit hat und uns in das Reich versetzt hat, indem sein geliebter Sohn regiert. Das war mehr als ein Upgrade, oder? Wow! Vom absoluten Minus zum absoluten Plus. Und so haben wir auch einen neuen Herrn bekommen. Einen neuen Vater bekommen, den genialen Vater des Lichts, den Vater der Liebe.
Wow! Von Heil der Finsternis.
Versetzt ins Reich des Lichtes, seiner Liebe. Und die Dynamiken, die Manifestationen dieser beiden Reiche entsprechen dem Charakter, entsprechen den Absichten ihrer Machthaber. Und kurz auf den Punkt gebracht, hat das Jesus uns beschrieben in Johannes 10,10. Er beschreibt den Charakter, er beschreibt die Absicht des Teufels. Er beschreibt den Machthaber des Reiches der Finsternis mit folgenden Worten. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Wenn, wie gesagt, die Welt wird im Argen und wir die TV schauen, die Nachrichten, dann ist das Realität. Und dann beschreibt er im zweiten Teil des Verses seinen Charakter. Seine Absichten. Die Absichten des Königs, dieses Reiches des Lichtes mit den Worten: Ich habe ihn gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in
ganzes Leben.
Sehen wir diesen Kontrast? Unglaublich. Und ich hoffe, wir haben es gemerkt, was es für ein Vorrecht ist, dass wir aus diesen Klauen befreit worden sind und nun in diesem Reich leben dürfen, wo er der Chef ist. Ein Reich, das sich in dieser Welt bereits als ein geistiges Reich manifestiert, aber das einmal in der Ewigkeit vollumfänglich sich manifestieren und entfalten wird. Und da hat uns ja Jesus gesagt, wir sollen beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und ganz einfach gesagt, manifestiert sich Gottes Reich heute dort, wo wir Jesus, den König, regieren lassen, in unserem Herzen. Dort, wo er das Sagen hat, da ist sein Reich. Und wenn wir zusammenkommen als Gläubige, dort, wo wir ihm Raum geben und ihn regieren lassen, da manifestiert sich dieses Reich. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass wir alle oft jahrelang im Reich der Finsternis gelebt haben. Wir sind von seinen Gesetzmäßigkeiten geprägt worden. Wir sind
weiterhin in dieser Welt und werden von diesen Werten, von diesen Verhaltensmaßstäben konfrontiert, beeinflusst. Und deswegen ruft uns Paulus so stark immer wieder zu, dass wir unsere Gedanken erneuern müssen. Dass wir unser altes Verhalten durch neue Gewohnheiten ersetzen sollen, denn in Gottes Reich gelten ganz andere Gesetzmäßigkeiten, gute Gesetzmäßigkeiten und andere Maßstäbe. Und das setzt voraus, dass wir auch einen anderen Lebensstil entwickeln sollen. Paulus spricht im Epheserbrief sprichwörtlich davon, Altes abzuwerfen und neue Kleider anzuziehen. Und im Reich Gottes soll eine ganz andere Kultur vorherrschen, als wir das uns von Leben in dieser Welt gewohnt sind. Diese Kultur des Himmels, diese Kultur des Reich Gottes, die sich manifestieren soll, hat zum Beispiel mit Ehre zu tun, haben wir gehört. Hat zu tun mit Liebe, mit Annahme, mit Vergebung, mit Hingabe und eben auch mit Ermutigung. Und das ist unser Thema. Was den Menschen entmutigt. Wir leben in einer Zeit, wo leider viel Negatives und Entmutigendes in unsere Herzen gesät wird, mehr Negatives als Positives. Da gäbe es viel zu sehen, da müssen wir nur mal am Ende des Tages schauen, wie viel sind wir ermutigt worden, wie viel Entmutigendes ist in uns gekommen, wie hoch sind die Selbstmordraten und was weiß ich nicht, was alles. Und dieses Säen von Ermutigung und Entmutigung ist wie eine Saat, die kommt in unser Herzen. Und die wird aufgehen. Und das menschliche Herz ist so empfänglich für das Positive wie auch für das Negative. Auch für Entmutigung. Das zeigt folgendes Beispiel. Ein Evangelist, der im Gefängnis jahrelang gearbeitet hat, ein bekannter Evangelist hat einmal vor tausend Gefangenen gesagt, wer von euch, welche Eltern von euch haben euch prophezeit, dass ihr einmal im Knast landen werdet. Und er sagt, fast alle haben die Hände aufgehalten. Wow, wir sind empfänglich für das, was uns untersieht, aber auch für das, was uns ermutigt. Kompetente Psychologen geben diesem Thema Ermutigung ganz interessante Statements und Thesen auf. Da ist zum Beispiel mal der Psychologe Professor Dr. Jürg Fritz. Und das ist wirklich verrückt, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ohne Ermutigung in der Kindheit, im Jugend- und im Erwachsenenalter sind Menschen grundsätzlich nicht entwicklungs- und lebensfähig. Das sagt nicht die Bibel, das sagen Leute, die auf diesem Gebiet arbeiten. Damit macht uns der Psychologe ganz klar, wie eminent Kraft spenden, wenn da wichtig die Ermutigung für uns alle ist. Und jetzt öffnen wir die Bibel und dann werden wir bald sehen, dass die Bibel sehr viel zu diesem Thema der Ermutigung direkt oder indirekt einfach zu sagen hat. Leider empfangen ganz viele Menschen nur sehr spärlich Ermutigung. Und da kommt noch die Tatsache dazu, dass das, was wir an Vorrat von Ermutigung bekommen, so schnell verringert, so schnell weggeht oder aufgebraucht wird. Und deswegen sucht der Gott, der sich selber als Gott aller Ermutigung bezeichnet, und dass seine Kinder Menschen, ihm ähnlich werden, immer ähnlicher werden, und die etwas von diesem gotteigenen, ermutigenden Wesen reflektieren und weitergeben. Das ist unsere Berufung für das Leben in seinem Reich. Was uns Menschen entmutigt? Es gibt grundsätzlich drei Stimmen, die uns entmutigen. Ganz zuerst ist das einmal die Stimme unserer eigenen Lebenserfahrung, die uns immer wieder daran erinnert, dass wir oft versagen, dass wir Fehler machen, dass wir untreu sind, dass wir schwach sind. Das ist ein Faktor. Da gibt es zweitens die Stimme unserer Mitmenschen, die uns nicht immer mit der größten Sensibilität und mit Takt begegnen. Ja, manchmal trifft uns nur so ein bisschen ein Fragende oder Verächtliche.
Manchmal eine blöde, unnötige Bemerkung. Und manchmal werden sogar unsere Patzer, unsere Schwächen, unsere Versäumnisse, unsere Fehler an den Pranger gestellt. Es gibt ganz vieles, das uns runterziehen kann.
Bereits eine vorrangige Bemerkung zum Beispiel kann bei sensiblen Menschen ganz viel Not auslösen. Und da gibt es noch eine dritte Stimme. Und die dürfen wir auch nicht verdrängen. Das ist die Stimme des Teufels, der zum Beispiel in Offenbarung 12,10 als Verkläger
der Brüder dargestellt.
Jemand hat mal gesagt, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber so ganz unrecht hat er nicht.
Alle Entmutigung kommt
vom Teufel. Erinnern wir uns daran, dass der Teufel in Johannes 10,10 als Dieb, als Mörder, als Verderber dargestellt wird. Und was ist eine seiner größten Waffen? Wo sein Arsenal geladen ist, das ist eine Strategie der Entmutigung. Und deswegen sagt uns 1. Petrus 5,8,
seid nüchtern und wacht. Wieso?
Weil euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er
verschlingen könnte. Wow, da brüllt jemand. Gott sei Dank haben wir und die uns den Brüllen von Judah. Amen. Der ist stärker. Der hat noch Zähne. Halleluja! Im Gegensatz zum Teufel, der tut nur ein
bisschen laut, oder? Psychologische Kampfführung ist auch heute noch etwas ganz Wichtiges in der modernen Kriegsführung.
Es hat nichts an Bedeutung verloren. Und wenn es einer Kriegspartei gelingt, die andere Partei einzuschüchtern, dann hat sie den Krieg schon hart gewonnen. Und in diese diabolische Strategie der Entmutigung ist wunderbar dargestellt im Kampf von David und von Goliath. Stellen wir uns das mal vor.
Der schwer bewaffnete Superkämpfer Goliath verachtete David und fluchte ihm bei seinen Göttern. Weißt du, wie das tönt hat durch dieses Tal? Oder? Und dann sagt er, komm her zu mir, David. Ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zu geben.
Der kleine David ist noch kleiner geworden. Und für alle, die das noch nicht gemerkt haben, das war nicht gerade ermutigende, schmeichelnde Worte.
Für einen Teenager, dem ein stinkwütiger und erprobter Supergladiator gegenüberstand. Und so braucht der Teufel auch heute noch Menschen. Auch seine Werkzeuge, die bewusst oder unbewusst Entmutigung einfach streuen. Und sein Einfluss ist nicht zu unterschätzen, denn ihm sagt uns, die Welt liegt in dem Argen. Folglich ist auch der Geist dieser Welt vor allem auch ein Geist der Entmutigung. Ja, ich glaube, es liegt der gefallenen Natur offensichtlich leichter oder näher zu kritisieren als zu loben. Und passen wir auf, dass wir in unserem ganzen Reden, in unserem Handeln mehr vom Vater des Lichts geprägt werden, inspiriert werden, als vom Vater der Finsternis. Wir erleben Entmutigung. Und auch die Arbeit im Reich Gottes ist Zielscheibe des Feindes, oder? Und deswegen sind wir nicht gefeit von Entmutigung. Ganz im Gegenteil. Und wenn wir so in der Bibel schauen, dann sehen wir, dass jeder Mensch Ermutigung braucht. Und wenn da steht jeder, dann meine ich jeder. Und die Bibel zeigt uns, dass selbst die größten Männer Gottes diese Ermutigung offensichtlich unbedingt brauchten. Aber als Beispiel den Josua herausgepickt. Josua war nicht irgend so ein Typ, sondern das war ein erprobter Mann. Josua war bereits der Anführer eines der 12 Stämme, des Stammes Ephraim. Er hatte etwa 100.000 Leute zum Führen. Das war ein Mann mit Rückgrat. Josua war bereits zu dieser Zeit der Führer und der Chef der Armee.
Hey, das war nicht so wie früher.
Der wusste, was er wollte. Er hatte Rückgrat, oder?
Wann?
Und dennoch wusste Gott, dass gerade auch dieser Mann von ihm Ermutigung bekommen muss. Und so hat er bereits seinem Vorgänger, dem Mose, den Auftrag gegeben,
Ermutige mir diesen Josua, so lesen wir in 5. Mose 33, 7. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor ganz Israel:
Sei tapfer und stark, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zugeschworen hat. Und du wirst es als Erbe unter ihnen austeilen. Aber bitte, sei tapfer und sei stark. Was war das? Ein prophetisches Wort. Von wem? Von einem Führer, der Millionen geführt hatte. Von einem Mann, der in der Bibel als Mann Gottes bezeichnet wird. Weißt du, was für eine Prophetie? Die bekommen wir nicht jeden Tag. Die hat sein Herz geführt. Aber Gott wusste, es reicht noch nicht. Der Junge braucht wieder.
Und wahrscheinlich hat er niemand besser mehr gefunden. Dann hat er gedacht, okay, mach ich es noch selber. Wir sehen in Josua 1, 6, 7 und 9, wie Gott mit seinen persönlichen Worten nochmals diesen Josua ermutigt hatte. Er sagt ihm das Gleiche nochmals. Sei stark und fest, denn du sollst diesem Volk das Land zum Erbe austeilen, das zu geben, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei du nur stark und sehr fest, denn dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein sollst. Sei unerschrocken, sei unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Wow! Hey, wenn ein Josua Ermutigung braucht, brauche ich sie auch. Und du wahrscheinlich auch. Und auch im Neuen Testament ist das nicht anders. Nehmen wir Paulus, der Haudegen Gottes auch. Ja, wenn wir sehen, wie der es geschafft hat, mit dem Heiligen Geist zusammenzuwirken. Wenn wir sehen, wie da Wunder vor seinen Augen geschehen sind, dann müssen wir sagen, der muss doch top motiviert gewesen sein.
Der muss doch immer voll gut drauf gewesen sein, mutig.
Wow, allen Hoher haben über allen Schwierigkeiten. Der Scheinfe. Die Bibel gibt uns ein ganz anderes Zeugnis. Und auch da sehen wir, wie Gott diesen Mann ermutigt. Zum Beispiel war Paulus in Korinth und da hat Gott ihm gesagt, Apostelgeschichte 18,9: Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Wow! Der Geist Gottes war in ihm, aber er brauchte dieses Reden Gottes. Und später wurde er gefangen in Jerusalem. Und da wissen wir schon wieder, wie Gott zu ihm spricht. Apostelgeschichte 23,11, aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach: Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir gezeugt hast, so sollst du auch in Rom zeugen. Gott ist ein Gott der Ermutigung. Und dann war er auf der unterwegs gefangen nach Rom, kam ein Sturm, sie sind fast alle umgekommen. Und in diesem Stress begegnet ihm Gott und er erlebt Gott. Und es geschehen Wunder und Gottes Offenbarung. Wisst ihr, was Gott wusste? Der Mann braucht mehr Ermutigung. Er braucht Ermutigung auch von Menschen. Und so ist dieses Schiff dann mit den Kriegsgefangenen endlich in einem italienischen Hafen unterhalb von Napoli. Wir waren dort angekommen. Und was macht Gott? Er schickt ein paar Christen zu dem Paulus. Und dieser Satz trifft mich wirklich im Herz. Apostelgeschichte 28, 15. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. Der brauchte neuen Mut. Bei all dem Erlebten, bei all dem, was Gott ihm gesagt hatte. Wow. Es gibt keinen Mann Gottes, den Gott nicht ermutigt hatte. Nehmen wir die Untadeligen, nehmen wir den Daniel.
Wow, der ist schon fast nicht mehr zu den Menschen zu zählen, oder?
Und was sagt ihm Gott? Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und
der Daniel schrieb dann dort so nett und drum. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Das können wir weiterlesen, über Mose. Über diesen haudigen Gideons, eine ganze Ermutigungskur hat er bekommen. Der Abraham, der Jeremia, der David, der Petrus, alle wären sie auf der Strecke geblieben, hätten sie nicht von Menschen, und von Gott immer Ermutigung bekommen.
Wow, wenn sie das weniger hat. Wie viel mehr?
Ja, wie können die Menschen nun ermutigt werden? Wir haben also
bereits mal gesehen, dass wir Ermutigung nicht nur bei Gott, sondern auch durch Menschen erfahren können.
Und deswegen sind es Menschen, die uns auch ermutigen können.
Und wenn du von Menschen ermutigt wirst,
hey, dann sag mal Gott Danke dafür. Es ist sensationell, wenn das geschieht. Aber bitte setze niemals voraus, dass das immer so geschehen muss. Denn wir Menschen sind nicht verlässlich. Keiner von uns ist vollkommen. Und wenn wir unser Lebensfundament nur von der Hilfe von Menschen abhängig machen, werden wir immer enttäuscht. Und deswegen alles, was wir einfach an Hilfe der Ermutigung nötig haben, sollen wir in erster Linie bei Gott und nicht bei Menschen suchen, wie wir das in Jeremia 17, 5 bis 8 lesen können. Ich möchte das Zeit aber nicht einfach übernehmen. Wir können durch Menschen ermutigt werden. Wir können durch Gottes Wesen und seinen Charakter ermutigt werden. Und schaut euch mal diese Bibelstelle an. Römer 15, 5 bezeichnet Gott als der Gott des Ausharrens und der Ermutigung. Das steht unter Bilder.
Konkordante Übersetzung sagt, der Gott des Ausharrens
und des Zuspruchs. Und 2. Korinther 1,
3, das haben wir gelesen bereits. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der Vater der Erbarmungen und Gott aller Ermutigung. Eine Bezeichnung von Gott ist, er ist der Gott aller Ermutigung.
Und eben die NGÜ haben schon gehört, dann, er ist der Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt.
Wenn ich Gott wäre,
hätte ich die sündige Menschheit von Anfang an aufgegeben. Aber bei Gott und so sehr lieb, über alles hat er seinen einzigen Sohn gegeben, um uns zu retten.
Und so ist das Evangelium die frohe Botschaft, die größte Ermutigung aller Zeiten für uns hoffnungslose Menschen. Gottes Konstanz, seine Unveränderlichkeit
ist die Quelle aller Ermutigungen. Es macht alles in die Hosen gehen, oder?
Es mag alles schief laufen, aber Gott bleibt derselbe. Er bleibt dran.
Gütig, barmherzig, geduldig, gerecht, wahrhaftig, stark, mächtig, beschützend, heilend,
allwissend, allgegenwärtig. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt er. Nein, das ist unsere Versicherung. Wir können ermutigt werden. Die Bibel ermutigt uns von A bis Z auf der ganzen Linie.
Seit Jahrzehnten lese ich dieses Buch
und ich bekomme es
immer lieber. Könnt ihr uns die Bibel fast überall abschlagen? Kleine Kursbuch 8, 31, mein Konfirmationsvers. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns?
Wer mag wider uns sein, welcher sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unser Herr. Sag ich das nicht ermutigend? Eben. Da gibt es unzählige Verheißungen in der Bibel. Da sind sich die Leute nicht einig und die Theologen auch nicht.
Wie viele Verheißungen es nun gibt, kommt ein bisschen darauf an, wie man das zählt.
Einige sprechen von 750, andere von 3000, andere von 3573,
einige von 5400, andere von 7000.
Und die Tollküsten von 36.000, je nachdem, was du dazu nimmst. Auf jeden Fall, es gibt vieles, das dir Hoffnung und Zuspruch und Verheißung einfach gibt. Lies die Bibel, wenn du entmutigt bist. Und wenn du völlig bist, dann lies sie auch. Das wird gut.
Und dann sehen wir in der Bibel,
dass wir ermutigt werden können durch Gottes ganz persönliches Reden, Begegnen und Handeln uns gegenüber.
Haben?
Der Prophet Elia. Einer der größten Propheten, der legendärsten Propheten des Alten Testamentes, saß nach zwei Tagen, nachdem er eine Heldentat und die andere erledigt hatte, war auf der Flucht, saß unter einem Baum, hoffnungslos, durcheinander verwirrt. Er fühlte sich nutzlos, unbrauchbar. Er war deprimiert, lebensmüde, er betete zu Gott, dass er sterben kann. Ein Mensch, der gerade noch Gottes Wunder vollbracht hatte, war. Und jetzt kommt dieser Gott aller Ermutigung mit einer Palette, mit einem maßgeschneiderten Programm der Ermutigung. Er versuchte, diesen armen Elia aus seiner Depression herauszuholen. Als erstes gab er ihm Nahrung und Trank, das schaffte Ruhe. Als zweites gab er ihm Gelegenheit, alles von der Seele zu reden, sein Herz auszuschütten, all das, was schwer war für ihn. Als drittes sagte er ihm Mitgefühl und Verständnis. Er ließ Elia wissen, dass er sich um ihn sorgte, dass er seine Umstände ganz genau kannte, dass er sie Griff hatte. Eine ganze persönliche, maßgeschneiderte Therapie Gottes. Und nach dieser göttlichen Ermutigungstherapie gibt ihm Gott wieder neue Orientierung. Er gibt ihm klare drei Aufträge, nämlich Hasael zum König von Aram zu salben, ihn zum König über Israel einzusetzen, Elia zu seinem Nachfolger zu berufen. Gott sagte, hey jetzt, Junge, steh wieder auf. Mach dich wieder auf an die Arbeit, widme dich wieder deinen Aufgaben, erlaube es dir nicht herumzusitzen und dich selber zu bemitleiden, denn ich bin mit dir, betätige dich wieder, ich will dir helfen. Ja, es war sein Problem noch abgegeben, aber ist wieder aufgestanden durch diesen maßgeschneiderten Katalog von Gott. Aber jetzt kommt hier der wichtigste Punkt von allen. Wir sind herausgefordert, diese Ermutigung auch abzuholen, indem wir Gott suchen und in verbindlicher Gemeinschaft mit anderen Christen leben. Egal ob 36.000 positive Verheißungen es gibt in der Bibel, wenn wir sie nicht lesen, nützen sie uns überhaupt nicht. Wir müssen oft Schritte tun, uns auch öffnen für diese Ermutigung. Das sehen wir ganz gut auch im Leben von David. In 1. Samuel 30 lesen wir, dass David nach einem Feldzug wieder in sein Dorf gekommen ist, wo er mit seiner Familie gelebt hat. Ja, aber wo Schreck. Er kam zurück, stellt euch das vor, müde, hungrig wahrscheinlich. Er kommt zurück und die Stadt war mit Feuer verbrannt. Die Frauen, Söhne und Töchter seiner ganzen Mannschaft waren gefangen, weggeführt worden. Ah, was ist geschehen? Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das ist der, oder? Wenn dann kein Power mehr hast, um zu weinen, weil du dich so ausgeweint hast. Was ist geschehen? Das Volk entschied sich entsprechend ihren Gefühlen, ihrem Frust, ihrer Entmutigung zu handeln. Und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, Vers 6, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Der David hat auch geweint, bis er nicht mehr weinen konnte. Jeder von uns. Aber wir lesen diese sensationellen Worte. David stärkte sich in dem Herrn, sein Gott, 1. Samuel 30. Völlig am Boden zerschmettern, aber er stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Wie das ganz genau geschehen ist, wissen wir nicht. Wir können es erahnen, dass er vielleicht, wie er das später oder vorher schon im Psalm 18 aufgeschrieben hatte, hat er vielleicht gesagt, Psalm 18, 29, denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Vielleicht sagt er auch das, was er im Psalm 27 aufgeschrieben hatte. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. David aber stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Und dieses Aufschauen hat ihm neue Hoffnung und neue Kraft gegeben.
Der lebende, wirrende Griff der Entmutigung, der Resignation hat seine Dominanz verloren. Dieses Aufstellen hat einfach David Mut gemacht, etwas gegen diese erlittene Schwäche zu unternehmen. Er holte Stärkung und Ermutigung ab. Es sah so viel, dass er sogar seine Kompass wieder aus dem Loch herausholen konnte. Wow! Hat gesagt, Gott ist mit uns, wir werden es schaffen. Sie sind gegangen, sie haben alles gewendet zurückbekommen und obendrein noch ganz viel Beute gemacht. Und die Niederlage wurde nur deswegen zum Sieg transformiert, weil Jesus sich entschieden hatte, Gott zu suchen und bei ihm Ermutigung abzuholen. David stärkte sich in dem Herrn, sein Gott. Sehen wir, das ist nicht einfach vom Himmel herabgefallen, sondern David hat sich auf. Gott ist der Gott, der uns gemäß 2. Korinther 3 auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Er probiert es auf jede erdenkliche Weise. Er fällt sich, lässt sich etwas Persönliches einfallen. Aber wenn wir es nicht abholen, wenn wir sein Wort nicht anschauen, wenn wir ihn nicht suchen, wenn wir unser Herz nicht vor ihm ausschütten, wird das ganz schwierig. Ich glaube, viele Christen bleiben frustriert und entmutigt, weil sie das nicht auf sich einwirken lassen. Weil sie einfach diesen Gott nicht suchen. Psalm 16 sagt, du wirst gekund um den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Es gibt Power und Positives in Gottes Gegenwart. Amos 5,4 sagt, such mich so gerne. Gott ist ein Gott, der uns auf alle erdenkliche Art und Weise tröstet und ermutigt. Jesus hat uns ganz am Anfang seiner Unterweisungen das Greifen von Seemann gegeben. Er hat gesagt, hört mal, mein Gott, der Power. Es hat ganze Welten, Mikrokosmosse und Makrokosmosse geschaffen. Es hat Power. Aber in diesem Gleichnis hat er uns gerade aufmerksam gemacht, dass unser Herz empfänglich sein muss für dieses powerful Wort. Wow. Wenn wir diesem Samen nicht Raum geben in unserem Herzen, ist all seine schöpferische und kreative Macht wertlos. Und so müssen wir sehen, dass wir ein offenes Herz haben müssen für diese Ermutigungen Gottes, die er uns einfach auf aller Ebene geben möchte. Nochmal. Ich habe zum Beispiel Gott versucht, den Propheten, Jona zu ermutigen.
Wow! Aber das ist auch wieder dieses persönliche Paket der Ermutigung, maßgeschneidert per Jona. Gott war kreativ, er war väterlich, er war ausdauernd, er war erklärend, unglaublich.
Unglaublich! Der hat Würmer geschickt für Jona, der hat Bäume wachsen lassen für Jona, der hat einen Fisch geschickt. Der hat sich allerhand einen ausgedacht, oder? Wow, genial! Ein Gott, der auf jede mögliche Art und Weise uns versucht zu ermutigen. Das ist ausgedacht.
Aber Jona hat sein Herz für alle Zusprüche Gottes verhärtet.
Und er wollte in seiner Depression weiter.
Mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod.
Wow, steht ihr das? Gott will, weil er der Gott der Ermutigung ist. Aber wir müssen uns öffnen und uns aussetzen dieser Ermutigung. Sind wir achtsam, der Ermutigung Gottes Raum zu geben? Wir haben auch gehört, dass es Gottes Plan ist, dass wir Menschen durch andere Menschen Ermutigung das ist natürlich klar, dass wir verbindliche Dinge suchen, die uns Zeit nehmen, um die Beziehung mit den Menschen aus unserer Lebensgruppe zu pflegen. Desto einfacher ist es, dass diese Ermutigung den Weg zu unserem Herz findet. Aber Menschen, die sich isolieren, die haben auch schwerer, dass diese Worte der Ermutigung durchkommen. Ich habe festgestellt, dass wenn ich selten an die Sonne gehe, dann werde ich mich bauen.
Ja.
Wenn wir nicht Gemeinschaft pflegen, dann fehlt uns auch diese Ermutigung. Der Hebräerbriefschreiber hat gesagt in Hebräer 10,27, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht verbleiben, wie einige sich das Angebot haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Frage, kommt Jesus bald oder kommt er in 5000 Jahren? Fragt den Peter nicht. Das bedeutet, wir sollen näher zusammenrücken, denn wir brauchen einander. Gott ist der Gott, der uns auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Wow, deswegen setzen wir uns aus dem Wort Gottes, setzen wir uns aus seinem Reden, setzen wir uns auf der ermutigen Gemeinschaft. Da kommt der letzte Punkt. Die Berufung, Gott ähnlich zu werden, selbst als Ermutiger zu agieren. Ich lese nochmals von 2. Korinther 1, 3 zuerst. Gott ist ein Gott, der uns auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten, der nächste Vers, kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selber von Gott bekommen haben. Verstehen wir das? Gott ist der Gott der Ermutigung und er gibt uns. Und wir sind jetzt berufen, das Erhaltene weiterzugeben. Aber mir überlegt nicht, dass euch beides einfach weitergeben kann. Ich gebe euch folgendes Beispiel. Da war eine junge Mutter und die hatte einmal einen Tag erlebt, so einen Tag, den man am liebsten eben vergessen möchte, oder? Da ist die Waschmaschine im dümmsten Moment kaputt gegangen, oder? Dann fordert ein ungeschicktes Wort, eine Aussprache mit der Nachbarin heraus, ganz schwierig. Sie hatte Kopfschmerzen, dann kam noch der Postmann vorbei und brachte ihr eine Rechnung, die sie nicht bezahlen konnte. Kennen wir solche Situationen? Und da hat es irgendwie einfach dieser Frau einfach da ist nicht mehr gegangen, was hat sie gemacht? Sie hat den Kopf angelehnt an diesen Stuhl, wo der junge Sprössling einfach stand und hat begonnen zu weinen, hat den Tränen fallen aufgelassen. Gott ist manchmal fertig. Ein Gott, der uns mit aller möglichen Ermutigung begegnet. Da passiert etwas Herzberührendes. Der drei Käse hoch, nahm wortlos den Schnur aus seinem Mund und steckte ihn in den Mund seiner Mutter. Halleluja! Was war geschehen? Er sah seine Mutter weinen und erinnerte sich daran, dass dieser Schnur ihn schon so oft getröstet hatte, wenn er selber traurig gewesen war. Schlussfolgerung. Meine Mama braucht nun diesen Seelentröster mehr in diesem Moment als ich. Zack, zack. Und das ist im Wesentlichen das Prinzip, das wir so vorgelesen haben. Gott ermutigt uns und möchte, dass wir die erhaltene Ermutigung weitergeben. Der Zuspruch, den er uns mal gegeben hat, kann auch Menschen in einer anderen Situation helfen. Natürlich sind wir nicht berufen, Schnurren zu verteilen, oder? Nein. Aber wir sind berufen, Jesus ähnlich zu werden. Jesus, der Ermutiger per Excellence ist. Wir sollen bei ihm Ermutigung auftanken, abholen und das, was wir bekommen haben, weiterreichen. Das ist ganz klar. Wir können nur das weitergeben, was wir selber haben. Ich habe keine Million und kann mir auch keine Million geben, oder? Aber Gott möchte uns ermutigen, Und diese Ermutigung, das siebt durch uns weiter.
Dass wir diesen Lebensstil entwickeln, bei Gott abzuholen, an der Quelle zu denken. Nun, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir,
dass Ermutigungen manchmal das Geschick ganzer Nationen bestimmt haben.
Da war zum Beispiel die Situation, wo Joas, der Anführer der Armee Israels,
zu David gegangen ist und gesagt hat,
wenn du nicht sofort aufstehst
und das Volk ermutigst,
stehst du in einer Stunde allein.
Und David hat seinen Ruck gegeben, hat das Volk ermutigt.
Das geschieht einer ganze Nation
wurde durch eine einzige Ermutigung verändert. Nehemia, Kaleb, vier Propheten haben das Geschick ganzer Völker auf den Kopf gesteckt, weil sie ermutigt haben.
Ermutigen ist nicht
so. Just do it. Durch eine Geste. Ich wurde manchmal ermutigt durch eine
ein Geschenk, ein Wort Gottes, eine Geste der Aufmerksamkeit, eine Prophetie.
Es gibt keine Grenzen.
Lass dich von Gott alle Ermutigung ermutigen und gib sie weiter. Lass dich inspirieren von Gott
und inspiriere andere.
Amen.
Das soll das Klima sein.
Das soll die Kultur sein, die Reich Gottes. Das soll die Kultur sein des CCBs.
Als Paulus die Brüder sah, dankte er Gott und fasste Mut. Halleluja.
Apostelgeschichte 15,32. Judas und Silas waren Propheten
und sie nahmen sich viel Zeit für was?
Den Geschwistern Mut zu machen. Ich nehme viel Zeit, die Menschen zu ermutigen.
Ist es wohl die Möglichkeit, zu ermutigen, denen es an Selbstvertrauen geht? Helft den Spannern, haben wir alle die Hoffnung. Ist es wohl die Möglichkeit, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben. Gott ist ein Gott, aller Ermutigung. Der hat jede erdenkliche Weise tröst und uns ermutigt. Er ist der große El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist. Wenn wir anstehen und Dinge brauchen, die uns kein Mensch geben kann, er ist der Exegeist.
Wir sind gerufen, zu ihm zu kommen und uns von ihm segnen zu lassen, uns von ihm führen zu lassen. Er wird uns
so viel geben, dass wir andere als wir. Ich möchte dir so danken, dass du so anders bist als ich.
Dass du ein Gott bist, der nicht, der uns nicht aufgibt. Sondern du bist ein Gott, der
Mut hat. Ja, es ist tatsächlich so, wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir sind umgeben von einem Reich, wo viele Ermutigungen geschieht, wo viel Stehlen geschieht, wo viel Zerstörerisches geschieht.
Aber wir danken dir, dass wir versetzt worden sind.
An diesem Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes.
Und diesem wunderbaren Papa, der uns ganz neu auch heute Morgen
auf uns, auf seinen Schoß ruft.
Herr, wir möchten dir danken, dass du uns wirklich liebst, was wir brauchen.
Durch andere Menschen, durch dein wunderbares, ermutigendes Wort, durch deine maßgeschneiderten Pakete der Hilfe, der Ermutigungspakete, die wir für uns persönlich zu beherrschen.
Herr, wir dir danken, dass du ein Gott bist, der uns ermutigt,
dass du ein Gott bist, der für uns ist. Dass du ein Gott bist, der immer positiv bleibt. Der treu bleibt, selbst wenn wir versagen. Herr, wir möchten von dir lernen. Wir möchten die Ähnliche werden, Jesus. Wir möchten die auch Ähnliche werden. in diesem Haltung der Ermutigung. Wir möchten Menschen sein, die andere ermutigen. Nicht nur in der Kirche, am Arbeitsplatz, auf der Straße, in den Nachbarn. Herr, und so kommen wir zu dir. Auch aus Bedürftige heute Morgen, wir sagen dir, fühl uns, Jesus. Du kennst die tiefsten Schwierigkeiten, das, was unser Herz betrübt macht, das, was uns durcheinander bringt. Aber du bist der Gott, der uns anruft persönlich und uns heute bringen wird. So schauen wir neu auf zu dir. Halleluja. Wir danken dir so viel Dank. Ich möchte dir danken, wenn ich zurückschaue, wie oft hast du mich aufgeholt, am tiefsten Punkt. Herr, wo ich Prognosen der Mensch auch unter dir waren, du hast auch übergebracht. Und im entscheidenden Moment deine Hilfe von Liebe und Gesang, denn du bist und du bleibst, Herr Schöner. Der Gott, der wir uns gewinnen. Danke für deine Liebe, danke für dein Wort, danke für dein Charakter, danke für dein Zuspruch. Wir lieben uns ganz in Ordnung. Danke, liebe Gott. Amen. Amen.